Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcasts.
Hallo. Ja, hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Heute wollen wir uns nochmal einem Thema nähern und pflegende Angehörige adressieren. Also, wenn ihr pflegende Angehörige kennt oder selber ein pflegender Angehöriger seid, dann ist diese Folge für euch wirklich nochmal sehr interessant. Wenn ihr pflegende Angehörige kennt, dann schickt gern die Folge von Spotify oder YouTube und ja, empfehlt uns weiter. Also, Holger, lass uns mal reingehen. Pflegende Angehörige. Wir wollten uns heute mal über das Grundsätzlichste austauschen, so mal ein paar allgemeine Informationen, die für die pflegenden Angehörigen einfach relevant sind. Ja, was ist denn aus deiner Sicht das, was ein pflegender Angehöriger unbedingt wissen sollte?
Ja, das ist das Problem. Es schwirren viele Informationen im Netz rum. Es gibt viele Leute, die behaupten, sie haben Ahnung und etwas erzählen. Und der Grund für diesen Podcast, habe ich dir ja in Vorbereitung vorhin erzählt, ist, dass ich einen Anruf hatte von einer guten Freundin meiner Frau, weil ihre Freundin mit der Mutter da Probleme hat, die ist pflegebedürftig. Was hat sie überhaupt für einen Leistungsanspruch? Hat da unterschiedliche Dinge gehört? Hat die Mutter jetzt einfach in stationärer Behandlung aus dem Krankenhaus, also in Vollzeitunterbringung, untergebracht? Und weiß noch nicht, ob die Kosten übernommen werden. Die Idee, dass wir diesen Podcast machen auf meiner Seite, Christian. Ja, erstmal müssen wir sagen, in Deutschland hat jeder Versicherte Anspruch auf Pflegeleistungen in ganz unterschiedlicher Form. Die sind aber abhängig von der, ich nenne das Bedürftigkeit. Und da hat man sozusagen einen Katalog von Fragestellungen erarbeitet. Und wenn jemand meint, mein Angehöriger braucht irgendeine Unterstützung, muss er einen sogenannten Pflegegrad beantragen. Und dann kommt ein Gutachter, Gutachterin und geht anhand dieses Kataloges eine Pflegebedürftigkeit durch. Da ein Praxistipp für die Angehörigen. Ihr könnt Pflegegradrechner bei Google eingeben. Da werdet ihr mehrere Anbieter finden, wo genau diese Fragestellungen drinne stehen. Und dann könnt ihr für euch selbst schon mal ausfüllen, um zu sehen, oh, ist da überhaupt ein Anspruch möglich oder bin ich da noch von weg? Das ist sehr, sehr gut aufgebaut bei den Anbietern im Netz. Ich habe da mehrere mir schon angeguckt, die gleich auf der ersten Seite auftauchen. Einfach Stichwort Google Pflegegradrechner eingeben. Vielleicht kannst du ja mal auch unten drunter ein, zwei Links reinsetzen unter die Folge.
Würde ich machen, in die Shownotes packe ich Pflegegradrechner, ja.
So, wenn jemand jetzt aber nur eine leichte Pflegebedürftigkeit hat, dass ein Pflegegrad 1 nur in Frage käme, kann er trotzdem schon kleinere Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Da geht es um einen sogenannten Entlastungsbetrag, der derzeit bei monatlich 131 Euro liegt. Und wenn zum Beispiel bestimmte Pflegehilfsmittel, Inkubatoren oder andere Sachen, Handschuhe, Desinfektionsmittel aus irgendwelchen Gründen gebraucht werden, werden auch bis zu 42 Euro im Monat zur Verfügung gestellt, also erstattet von der Pflegeversicherung. Dann alles, was technische Pflegehilfsmittel, Rollator, Stützen oder betrifft, wird auch schon finanziert beim Pflegegrad 1. Dann gibt es ja die Möglichkeit, einen Hausnotruf zu buchen, weil die Leute vielleicht auch ängstlich sind, weil sie schon mal gestürzt sind oder da kommt keiner sonst mich besuchen. So ein Hausnotruf wird auch bis zu 25,50 Euro im Monat die Kosten übernommen. Ist es teurer, muss der Pflegebedürftige, der den Pflegegrad hat, die Differenz selber zahlen. Ich weiß aber, dass es einige Anbieter, Karitative gibt, da kommt man mit der Summe erstmal aus. Und selbst beim Pflegegrad 1 gibt es die Anpassung an den Wohnraum, was man jetzt dieses Jahr von 4.000 auf 4.180 Euro erhöht hat. Zum Beispiel Badewanne kommt der ältere pflegebedürftige Mensch nicht mehr rein, hat aber nur Pflegegrad 1. Dann kann er sich das umbauen lassen zu einer Dusche zum Beispiel im Bad oder eine Badewanne mit Tür, alles was es gibt, und bekommt nach vorherigen Antrag, Kostenvoranschläge, 2 Stück mindestens muss man einreichen dazu, 4.180 Euro Zuschuss. Das sind so die Leistungen schon bei Pflegegrad 1, bei einer sehr geringen Pflegebedürftigkeit. Und da sind wir, glaube ich, in den Ländern, die ich kenne, einmalig, dass da schon bei so einer geringen Bedürftigkeit solche Leistungen erbracht werden.
Ja.
Und der Entlastungsbetrag, den kann ich einsetzen für verschiedene Dinge.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Die kann ich auch für hauswirtschaftliche Leistung oder für Betreuungsleistung. Weil ich kann meine Mama vielleicht nicht jeden Tag betreuen, dass ich sage, dann gebe ich die 131 Euro aus, dass ich alle 2 Wochen für 1,5 Stunden jemanden vom Pflegedienst kommen lasse, der mit Mama in den Garten geht, spazieren geht oder hier vorliest oder einfach nur aufpasst. Gesellschaftsdame spielt oder mal mit ihr einkaufen geht. Aber es kann auch Hilfe bei der Hauswirtschaft, sprich Reinigung, Kochen und so weiter, das dazu verwendet werden. Wenn ich natürlich höhere Kosten habe, muss der Pflegebedürftige die aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Wenn ich sage, ich brauche jede Woche für 2 Stunden jemanden für Mama oder Papa und das kostet eben 400 Euro als Beispiel im Monat, dann muss ich die anderen 269 Euro selber bezahlen.
Ja, okay.
Ja, und wenn denn die Pflegebedürftigkeit etwas höher ist, dann und die Angehörigen die Pflege übernehmen im Pflegegrad 2, bekommen sie derzeit 347 Euro von der Pflegekasse erstattet, also der Pflegebedürftige kann das den Angehörigen weitergeben. Aber man kann auch sagen, ich kann das oder ich will das nicht selbst leisten. Dann kann man einen Pflegedienst für sogenannte Pflegesachleistungen beauftragen. Und da ist die Summe denn knapp 800 Euro, nämlich 796 Euro für den Pflegedienst. Weil der hat natürlich einen gewissen Stundenlohn, den der berechnet nach einem Leistungskatalog, ne, sodass da man mehr braucht. Und man kann im Jahr Kurzzeit- und Verhinderungspflege in Anspruch nehmen in Höhe von 3.539 Euro. Entweder im ambulanten Bereich die ausgeben für Hauswirtschaft, Betreuung und so weiter. Oder man sagt, bis zu 8 Wochen können dadurch finanziert werden in einem Altenheim in der Kurzzeitpflege. Oder es gibt auch noch spezielle reine Kurzzeitpflegeeinrichtung, oft an Krankenhäuser angeschlossen. Auch das ist möglich. Und diese Summe hat jeder den Anspruch drauf, der pflegebedürftig ist, auch in den höheren Pflegegraden. Der ändert sich nicht. Der ist also unabhängig. Genauso wie der Entlastungsbetrag, den kann ich auch zusätzlich die 131 Euro noch in Anspruch nehmen. Und wenn ich Tagespflege habe, weil jemand in eine Tagespflegeeinrichtung 1-2 Mal die Woche geht, da bekomme ich im Monat, wenn er von zu Hause aus dahin geht, 721 Euro maximal. Gebe ich mehr aus, muss ich wieder oder der Pflegebedürftige die Differenz selbst zahlen. Die Pflegehilfsmittel bleiben auch unverändert, genauso wie alles, was mit Technik zu tun hat, Hausnotruf oder Wohnraumanpassung. Die ist unabhängig vom Pflegegrad.
Und magst du kurz noch mal erklären, was unter Verhinderungspflege zu verstehen ist? Ich glaube, es ist relativ wichtig.
Ja, wenn ich jetzt noch mal erklären und ich will mal in Urlaub fahren, dann brauche ich ja Ersatz. Und der will Geld haben. Mhm. Und also übernimmt das bis zu dieser Höhe die Kurzzeit- und Verhinderungspflege eben auch die Pflegekasse.
Ja.
Kurzzeitpflege ist, wenn ich dann in eine stationäre Einrichtung gehe, Verhinderungspflege, wenn das bei mir zu Hause gemacht wird. Ja. Oder Kurzzeitpflege auch zu Hause, dann aber professionell. Mhm. Das kann nicht also der Nachbar denn abrechnen, die Kurzzeitpflege.
Es tritt ja auch ein, wenn ich zum Beispiel selbst ins Krankenhaus muss oder so, ne?
Ja, genau.
Also es ist ja nicht immer Urlaub, sondern es ist, ja. kann ja auch sein, dass ich selber ins Krankenhaus muss, weil ich vielleicht eine OP nicht verschieben kann oder so.
Ja, vollkommen richtig, Christian. So, und in den anderen Pflegegraden, da erhöhen sich die Summen natürlich. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Pflegegrad durchgehen. Das würde unseren Rahmen sprengen. Aber ich sage mal zum Beispiel im Pflegegrad 4, wenn ich das alleine als Angehöriger mache, werden 800 Euro von der Pflegekasse gezahlt. Und wenn der Pflegedienst kommt, 1859 Euro.
Mhm.
Also das ist schon, aber das ist auch bei Pflegesachleistung Geld, was man denn braucht, wenn jemand wirklich den Pflegegrad 4 hat und der Pflegedienst kommt, das ist dann schon recht schnell auch weg. Jetzt kommt dann noch eine Besonderheit. Ich kann aber auch eine Kombination machen. Ich kann sagen, okay, ich versorge Mama abends selber, aber morgens lasse ich den Pflegedienst kommen. Und ich habe Pflegegrad 3. Dann kriege ich aber nicht mehr die 599 Euro, auch wenn ich vielleicht nur 800 Euro beim Pflegedienst bezahle, sondern das wird dann nach einem bestimmten Schlüssel umgerechnet. Dann kriege ich vielleicht nur noch 400 oder 378,50 Euro. Da wird man beraten drüber, wenn man einen Pflegedienst informiert, sagt, ich brauche mal ein Angebot, ich überlege, meine Mama von euch pflegen zu lassen. Und dann kann man das mit denen absprechen und die haben Software immer dabei, wo die genau ausrechnen, das kostet meine Leistung, dann verlierst du so und so viel Pflegegeld für deine Eigenleistung, die du erbringst.
Mhm.
Das ist also auch ganz interessant. Und es gibt noch viele andere Fragen, die Angehörige haben. Und jetzt möchte ich mal die Lanze brechen für die sogenannten Pflegeberatungsstellen in Deutschland. Bitte, liebe Angehörige, schämt euch nicht, wenn ihr Fragen habt. Geht dorthin, macht vorher telefonischen Termin in der Regel, wenn es nichts ganz Akutes ist. Guckt bei Google oder ruft in der Stadt- oder Gemeindeverwaltung an. Die wissen alle, wer ist Pflegeberatung für unsere Region. Und an diesen Stellen kriegt man kostenlos Auskunft. Da sind Leute, die Auskunft geben zu dem, was ich gesagt habe. Es gibt Leute, die Auskunft zu anderen Ansprüchen und Rechtsfragen haben, die damit zusammenhängen, eventuell, die auch bei der Antragstellung behilflich sind. Und das finde ich ganz wichtig. Ich weiß von jemandem bei der Pflegekasse, dass einige Anträge unnötig abgelehnt werden müssen, weil sie nicht korrekt ausgefüllt gestellt sind. Und das ist für einen Laien auch manchmal gar nicht so einfach, das hinzubekommen, der so mit so Formularen von Ämtern etwas überfordert ist. Bitte geht in diese Beratungsstellen, die unterstützen euch komplett kostenfrei. Und die sind flächendeckend mittlerweile in Deutschland vorhanden. Natürlich nicht in jedem kleinen Dorf. Da muss man vielleicht mal in die Kreisstadt fahren oder ein paar Kilometer. Aber es gibt sie bundesweit.
Und ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema Pflegezeit. Als pflegender Angehöriger habe ich ja auch die Möglichkeit, wenn mein Angehöriger sozusagen pflegebedürftig wird, Pflegezeit zu nehmen. Ab welchem Pflegegrad tritt das denn ein?
Ab 1 ist es jetzt, Christian.
Mhm.
Die gesetzliche Pflegezeit, das ist bis zu 6 Monate, muss der Arbeitgeber einen unbezahlt freistellen, kann grundsätzlich ab Pflegegrad 1 in Anspruch genommen werden. Wenn die häusliche Pflege eines nahen Angehörigen, das kann auch Onkel oder Tante sein, durchgeführt wird. Und bis zu 10 Tage reicht eine akute Pflegesituation, selbst wenn kein fester Pflegegrad da ist. Ich habe einen Bekannten, wo der Vater gerade schwer krank ist, Christian, und da könnte sich die Ehefrau freistellen lassen, auch wenn er keinen Pflegegrad hat, aber unbezahlt. Zum Beispiel, wenn kein Jahresurlaub mehr vorhanden ist und so weiter.
Ja.
Und das gilt, und jetzt kommt eine Besonderheit in Deutschland, bei Arbeitgebern mit mehr als 15 Beschäftigten.
Okay, also wenn ich jetzt in einem kleinen Betrieb arbeite, beispielsweise mit so 3-4 Mitarbeitern, da zählt das nicht, da kann ich es nicht machen.
Aber
als betrieblichen Belange sozusagen.
Genau, damit der Betrieb dadurch nicht gefährdet ist in seiner Arbeit. Aber normalerweise sind solche gesetzlichen Regelungen auch in anderen Bereichen so, dass man sagt, gelten erst ab 20 bzw. 50 Beschäftigten. Hier hat man 15 genommen. Das fand ich schon sehr erstaunlich, als man das damals gemacht hat. Und in dem Moment, wo man Pflegezeit genommen hat, besteht ein zusätzlicher Kündigungsschutz. Und die Angehörigen, wenn die Angst haben finanziell, kann man sogar ein zinsloses Darlehen beantragen. Ich habe nur die Internetadresse. Die ja. Können wir ja mal reinsetzen in die Shownotes. Ne?
Unbedingt, unbedingt, ja.
Ich mache dir das mal drauf und schicke dir das
ja.
Als E-Mail. Also das sind Betanet heißt die Seite, wo Angehörige auch sehr, sehr viel Informationen bekommen.
Mhm.
Und ich finde, es ist keine Schande, nicht alles zu wissen. Und dann kann man doch wirklich sagen, dann hole ich mir Rat und der kostet nichts.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man die Scham verliert, zu sagen, ich weiß es nicht und ich brauche Hilfe und dann wirklich dahin geht, die haben auch Schweigepflicht und so weiter. Also das finde ich schon.
Ich finde es auch deshalb spannend, weil die natürlich auch wissen, ja, welche Leistungen stehen einem wirklich zu, wie muss ich es beantragen, welche Stelle ist dafür zuständig. Also nicht nur, weil ich es nicht weiß, sondern die helfen natürlich auch extrem, um mir sozusagen einen Weg zu zeigen, wie muss ich was beantragen. Ja?
Zeit zu sparen vor allen Dingen. Wenn ich mich selber, wenn ich fit bin, von Rechner setze, sitze ich trotzdem 1, 2, 3, 4 Stunden, weil ich mir alles durchlese. Da habe ich einen Termin gehen, sage hier, ich habe das Problem und schon kriege ich die Lösung. Die haben auch die Formulare in der Regel alle da und können gleichzeitig in dem Termin schon alles in die Wege leiten.
Ja.
Und meine Erfahrung ist, dass diese Kollegen, Kolleginnen in Pflegeberatung erstmal sehr gut qualifiziert, also ausgebildet sind. Dass die sind nicht nur einfache Pflegefachkräfte oder Sozialrechtler, also so Sozialversicherungsfachangestellte, sondern die haben noch Zusatzqualifikationen.
Ja, zum Beispiel Pflegeberater 7a, den bieten wir ja bei Livento auch mit an.
Genau, Pflegeberaterausbildung oder noch andere Qualifikationen. Und von daher ist man da sehr gut aufgehoben. Also ich habe das in Göttingen mitbekommen, das sind 3 Stellen, 2 Vollzeit, 1 deshalb, die sind so toll, die Kolleginnen dort, sind 3 nette Damen, sind schon etwas älter, berufserfahrener, die haben auch ein Händchen, wie sie mit den Leuten umgehen. Dann haben den Vorteil, sie sind Angestellte bei der Stadt Göttingen.
Okay.
Das war, glaube ich, auch ein Grund, dass die Damen dahin gewechselt sind, weil die hatten auch alle gute Funktionen. Ich kenne die alle 3 Seiten oder seit Jahrzehnten teilweise. Aber die leisten tolle Arbeit dort. Und sie haben vor allen Dingen auch Informationsbroschüren zu allen Themen. Und sie haben von Leistungsanbietern Broschüren da. Kann man sich vorab schon mal informieren, wenn die sagen, da musst du einen Pflegedienst holen. Die sagen nicht, der ist gut und der ist nicht gut, aber die sagen, hier haben wir, die Pflegedienste sind hier in der Region, können sich jeweils einen Flyer mitnehmen, angucken, können Kontakt aufnehmen und so weiter. Da kann man schon mal eine Vorab-Auswahl treffen, wenn man externe Leistungsanbieter braucht und nicht alles selber will oder kann.
Ja, das macht ja absolut Sinn.
Aus dem Bekanntenkreis Anfragen dazu. Und der Dame heute Morgen hat gesagt, ihre Freundin soll mal bitte
an
der Stadt, wo sie ist, habe ihr auch die Adresse rausgesucht, da sich bei der Pflegeberatungsstelle melden und sich mal richtig informieren lassen, weil das kann ein Bumerang werden, was sie da einfach veranlasst hat.
Ja, ja, ja. Okay, gibt es noch irgendwelche Grundlagen, Allgemeinsachen, die Angehörige gleich zum Start berücksichtigen sollen, zum Thema Vorsorge, Unterschriften etc.?
Ja, natürlich Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da können wir irgendwann auch mal einen ausführlichen Podcast, finde ich, drüber machen, über die beiden Themen.
Unbedingt.
Und was genau so wichtig ist, liebe Angehörige, wenn ihr das hört, habt keine Angst, auch mal Pflegetätigkeiten zu übernehmen. Wenn ihr das nicht könnt, ihr könnt das kostenlos lernen in Kursen, die angeboten werden. Adressen gibt es auch über die Pflegekassen/Krankenkassen und viele Pflegedienste bieten so etwas an. Das ist auch kostenfrei, ob das über Positionieren, also wie kann ich jemanden von links nach rechts im Bett drehen, wie hebe ich ihn aus dem Bett in den Rollstuhl rein zum Beispiel. Solche Dinge lerne ich dort. Das wird auch schon bezahlt, wenn noch gar kein Pflegebedürftiger vorhanden ist. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Den kann ich einfach machen. Auch meine Mama wird jetzt alt. Falls da mal was ist, ich möchte das gern lernen, kann man sich dort melden. Man muss nur die Krankenkasse angeben. Die rechnen direkt mit den Krankenkassen ab, die den Anbietern dafür natürlich ein paar Euro zahlen. Es gibt auch Anbieter für Online-Kurse, die auch solche Schulungen online machen. Bitte nicht böse sein, Christian. Ich weiß, du bist auch ein absoluter Online-Fan. Aber für Angehörige, solche Pflegekurse, die müssen live stattfinden. Das kann ich nicht am Computer lernen. Sorry.
Ja, bin ich hier nicht böse, aber anderer Meinung.
Ja, genau. Ja, aber wir müssen ja nicht immer gleich denken, Christian. Das ist das Schöne. Trotzdem sind wir Freunde, denke ich.
Absolut, absolut, absolut.
Respekt.
Genau, also ich habe mir jetzt mal aufnotiert, dass wir das Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung einmal ansprechen, worauf man da achten sollte. Und du hattest ja den Fall vorhin schon geschildert, bevor wir überhaupt on air waren und so. Und wir hatten mit Samuel ja auch darüber gesprochen, dass wenn ich jemanden in eine stationäre Einrichtung bringe, habe ich ja den Eigenanteil zu leisten, der unterschiedlich hoch ist. Ja,
durchschnittlich bei den 3.200 und Euro war am 1. April der Stand.
Na, das sind die Zuzahlungen. Und jetzt ist es ja so, dass damals unter dem Gesundheitsminister Lauterbach eine Deckelung sozusagen beschlossen wurde. Ja, das heißt, wenn ich im Ehepaar nicht über 100.000, glaube ich, im Jahr. Da ist, glaube ich, die Grenze, 100.000. Wenn ich da nicht drüber verdiene, dann werden die Kosten von der Sozialkasse übernommen. Da hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, wie lange, dass da Chemnitz sozusagen derzeitig die längsten Bearbeitungsstände hat, diese Anträge. Und wir hatten da auch drüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass der Antrag, wenn man ihn stellt, dass der auch vollständig gestellt wird. Und das bedeutet, ich muss alle Finanzdaten meines Angehörigen offenlegen. Und jetzt haben wir das Problem, wenn wir natürlich überhaupt keine Befugnisse haben bei der Bank, dann haben wir da schon ein Problem und können den Antrag gar nicht ausfüllen, je nachdem, wie fit mein Angehöriger noch ist, bin ich da also auf die Mitwirkung angewiesen. Und das kann wirklich ein Problem sein, weil wir müssen ja sehen, dass wenn wir den Antrag stellen, dauert das ja in der Regel, sagen wir mal, 3 bis 6 Monate, bis so ein Antrag, sagen wir mal, in Deutschland in schnellen Behörden bearbeitet wird.
Genau.
Ja, dann gibt es langsamere Behörden. Das Problem ist aber, dass ja derzeit trotzdem schon Kosten anlaufen. Ja, so, das heißt, die Kosten der Miete, die ich ja dann kündige, also wo ich meine Wohnung vielleicht kündige von meinem Angehörigen, muss ich die 3 Monate Kündigungsfrist, wenn es nur 3 Monate sind, weiter bezahlen. Es laufen schon die Zuzahlungen bei dem Pflegeheim und so weiter auf. Und natürlich wird das alles rückwirkend bezahlt, aber desto länger ich natürlich warte, desto länger warten dann tatsächlich ja auch die Dienstleister auf ihr Geld.
Genau.
Und wenn ich erst mich Ewigkeiten mit der Bank und so weiter rumschlagen und rumärgern muss, damit ich die Daten bekomme, ja, da sollte man halt frühzeitig aus meiner Sicht eben vorsorgen und sollte das klären im Familienverbund, in welchen Fällen darf ich worauf zugreifen und würde das dann letztlich auch schriftlich vereinbaren. Ja,
ja, ganz, ganz wichtig. Deshalb Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. Ich habe so ein Ding, meine Frau auch. Und das wird auch jedes Jahr unterschreiben wir, obwohl es rechtlich alle 3 Jahre reichen würde.
Vorsorge, das ist nochmal eine wichtige Information. Die Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sollte alle 3 Jahre neu gemacht werden?
Nicht neu gemacht, einfach bestätigt, dass sie noch gültig ist. Weil es gab ein Oberlandesgerichtsurteil vor 2, 3 Jahren, wo man gesagt hat, naja, in 10 Jahren kann sich ja viel geändert haben. Ja. Und da hat das Gericht empfohlen, dass man das alle 3 Jahre gegenzeichnet nochmal.
Okay, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe damals, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung erstellt und meinen Eltern sozusagen überreicht und wollte mich jetzt gerade der Sicherheit wiegen, dass alles sozusagen okay ist und stelle jetzt fest, den habe ich schon länger als 3 Jahre.
Ja.
Den Führerschein.
Ich mach von außen, lieber Christian.
Naja,
also nochmal bestätigen. Kannst auch eine Anhangseite machen, ne, wo du draufschreibst, jetzt heutiges Datum. Ich bleibe bei meinen bisherigen Vereinbarungen oder Niederschriften, die bleiben so bestehen und in 3 Jahren machst du das wieder. Dann bist du auf der rechtlich sicheren Seite.
Also hier geht es ja vor allem, dass die Angehörigen auf der rechtlich sicheren Seite sind. Ja. Für mich sozusagen wird es ja dann, also wenn das...
Für dich handeln dürfen. Jetzt stell mal vor, du heiratest nach 5 Jahren, nachdem du das geschrieben hast. Vergiss das aber und deine Eltern haben das und die wollen was anderes wie deine Frau oder deine Frau will die Geschäfte weiterführen und kann es einfach nicht, weil deine Eltern sagen, nö.
Ist nicht.
Na, genau. Deshalb, man muss das auch an die Lebenssituation anpassen, ist meine Meinung.
Absolut, absolut. Aber das ist halt nicht das Erste, woran man dann denkt. Ne?
Ja, das ist das Problem. Und deshalb haben viele alte Menschen keine rechtsgültige Patientenverfügung.
Spannend. Also, wichtiger Punkt. Lass uns bitte zu dem Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht mal wirklich eine eigene Podcast-Folge machen. Ich glaube, das ist für alle höchst interessant und spannend. Das machen wir, nachdem du aus deinem Urlaub zurück bist, würde ich sagen.
Genau. Gerne.
Super. Also Holger, denke, da haben wir jetzt die wichtigsten Sachen auch drin. Wenn ihr auch noch Fragen habt, ja, dann stellt die einfach in die Kommentare und dann machen wir einfach, sagen wir mal, in einem gewissen Abstand nochmal eine Folge und gehen auf eure Fragen ein. Ne, dafür machen wir ja den Podcast, dass wir bestimmte Sachen einfach uns anschauen und euch da irgendwie ja die Sachen aufbearbeiten. In dem Sinne, danke für eure Zeit. Holger, danke für deine Zeit.
Ich danke dir, Christian, für deine Hintergrundarbeit ja auch, die du immer leistest.
Dann viel, viel Spaß im Urlaub.
Danke.
Und liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcasts. Bye, bye.
Bye.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.